Also vom Format her würde ich jetzt das so machen wie Sven in seinem Achterbahn-Podcast.
Was?
Achterbahn-Podcast.
Ja, du, hallo, ich habe irgendwie mal den Fefe irgendwie fünfmal gehört und das ist auch alles, was ich Postcard gehört habe.
Chaos Radio München, die und gehört?
Nee, ich mache das immer nur.
Sven ist ja so ein Achterbahn-Verrückter. Und die haben ja neulich mal wieder so einen USA-Trip gemacht, wo sie so viele Achterbahnen gefühlt wie nur irgendwie möglich da gefahren sind. Und die haben sich, sind halt relativ viel mit dem Auto.
Ach, unter Sven.
Unter Sven, ja, ah, genau. Und die haben sich dann abends immer nochmal entweder ins Auto gesetzt, wenn sie halt irgendwann dann zum nächsten Hotel fahren mussten, am nächsten Tag. Teilweise aber auch im Hotel und haben dann halt so von ihrem Tag berichtet, welche Achterbahn sie gefahren sind und so weiter. Und hatten halt dann auch immer so tolle Steuergeräusche wie wir hier auch, weil wir hier nämlich jetzt auch gerade im Auto auf der Rückfahrt vom Camp, also von Mildenberg hieß der Ortsteil von Zedenik, nach München sind.
Genau, deshalb haben wir extra so getan, als wir zurückfahren und haben uns extra Live-Autogeräusche eingespielt.
An, wir sind ja schon relativ früh hochgefahren. Wann war das nochmal genau?
Wir sind am ersten abends um 11 Uhr losgefahren und waren am Samstag um 8 Uhr. Die meisten, die schon da waren, haben noch geschlafen, sind wir dort aufgeschlagen. Ganz nett, wir sind dann durch den Haupteingang gefahren und ein netter Ziegeleiparkarbeiter, ihr wollt bestimmt zum Aufbau, hat uns gleich mal das Tor aufgeschlossen, da wir den Lieferanteneingang noch nicht gefunden haben.
Ja, und das Camp hat ja wie viele Tore? 9 war das höchste Ding, was ich gesehen habe. Das war dann hinten beim Flugfeld.
Ja.
Und damals sind wir zum Tor 2 reingefahren. Und das waren eigentlich relativ wenig CCC-Leute da. Also Julia hat uns im Prinzip begrüßt. Aber sonst, ja, Sepp war noch da, aber sonst eigentlich kaum jemand, ja.
Ja, im Prinzip waren viele von dem Aufbau, von den Piloten da.
Ich glaube, wir müssen überhaupt erstmal dieses Konzept erklären.
Ah.
Also wir machen das Camp, seitdem es das gibt. Ich war jetzt mein drittes Camp. Aber der CCC macht das eigentlich, seitdem es das gibt, immer mit den Markus und André, beziehungsweise Art Event, so heißt deren Firma, zusammen. Und die benutzen neben diesem Firmenbegriff auch das Label Pion und organisieren jetzt, glaube ich, also die Nation of Guana, also kurz einfach die Nation, ich kenne den Untertitel jetzt gerade nicht so, ist auch immer so ein jährliches Festival bei irgendeinem See, ich war noch nie dort, deswegen googelt einfach mal, geht einfach mal pion.de und dann landet ihr da, glaube ich, auf der entsprechenden Webseite. Und das ist halt mit der Zeit immer größer geworden. Also ich glaube, bei der Nation machen sie während der Veranstaltung inzwischen gar nichts mehr selber, sondern halt einfach ihre Mitarbeiter, die da eingearbeitet sind und die einfach ihr das Zeug machen. Und vor allem, die sind ja inzwischen halt auch älter, haben Familie und so. Und naja, jedenfalls, wir bezeichnen sie als Produktion, Art Event. Das heißt, die sind im Prinzip sowas wie das CCH sonst. Also der Gebäudedienstleister. Die kümmern sich darum, dass Vortragsräume da sind, dass Toiletten da sind, dass Licht da ist, dass Strom da ist, wobei das ist so eine...
Der Strom hat Fänge geplant, aber ansonsten für den kompletten Aufbau, dass Feuerlöscher da stehen, dass die Zelte an der richtigen Stelle aufgebaut werden, dass Radlader da sind, dass die Bauwegen für die Crew da sind. All solche Sachen, die waren halt schon im Vorfeld organisiert und wurden von denen auch, würde ich wirklich sagen, professionell gemacht. Hat unheimlich Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Einfach eine tolle Crew. Leider, wie ich das gehört habe, wohl das allerletzte Mal.
Ja, aber dazu kommen wir, glaube ich, am Schluss. Das heißt, wir sind da angekommen. Was hast du denn dann eigentlich so gemacht? Erstmal geschlafen? Ja, okay, wir haben den Wohnwagen, der hinten dran hängt, erstmal aufgebaut, Vollzeit aufgebaut. glaube ich, dann unser Zelt, also da waren wir zu dritt, jeweils links vom Wohnwagen ein Zelt, rechts vom Wohnwagen ein Zelt. Und dann, ja, du hast dich dann eigentlich gleich mit unserem Nachbarn engagiert, der zufälligerweise auch der Strommensch war, oder?
Ja, genau. Hab ich mich damit zusammengetan, haben dann, ja, am Sonntag ist dann halt erstmal noch so diverse Standardsachen gemacht worden. Dann haben wir quasi am Montag, glaube ich am Sonntag schon losgelegt, genau, den ganzen Tag schon gearbeitet, trotz einer durchfahrenden Nacht. Nochmal vielen Dank an André, der das komplett alleine gefahren ist, hat uns super hingebracht. Ja, dann sonntags ging es dann los, gleich Strom aufbauen. Montags kamen dann noch die Jungs von Fengels Firma. Dann haben wir halt Montag, Dienstag noch weiter aufgebaut. Strom, das hat aber sich dann doch ziemlich hingezogen, bis wirklich das Event losgeht, waren eigentlich noch nicht immer alles installiert. Während es bei mir dann immer mehr so in administrative Dinge reingegangen sind. Ich habe mich halt noch um diverse andere Sachen dort vor Ort gekümmert.
Ja, ich glaube, du bist ja in dem Gerät, das sich um dem Team, das sich um die Funkgeräte zum Beispiel kümmert, die jetzt auch neu angeschafft wurden. Und so, da war der auch mal einen Tag nur damit beschäftigt, glaube ich.
Ja, also die ganzen Funkgeräte brauchen erstmal ein Software-Update, weil sie irgendwie, wenn sie alleine arbeiten, also ohne Relaisstelle, dann vergessen sie irgendwann nach einer Weile, wer der Time-Master ist, und dann funktionieren sie halt einfach nicht mehr. Also man hört und merkt nicht, dass man angerufen wird. Also nochmal 80 Funkgeräte mit einer absolut ranzigen chinesischen Update-Software, die sich auch partout nicht an der virtuellen Maschine laufen lassen ließ. Ich habe nur versucht, irgendwie ein Bootcamp bei mir zu installieren, was daran geendet hat, dass das keine USB-Geräte unterstützt hat. Aber netterweise hatte einer von den Produktionsjungs einen einfachen Windows 7 Laptop, wo wir dann auch mehrmals diese Funkgeräte geupdatet haben, was dann auch prima funktioniert hat.
Ja, ich habe mich derweil mit Druckern beschäftigt. Ich bin ja eigentlich im Videoteam, aber mangels Vortragszelten und am Anfang waren auch unsere Büros noch nicht da. Habe ich mich dann eigentlich bei der Produktion rumgetrieben und denen irgendwie geholfen bei irgendeinem Orga-Zeug oder sie brauchten eine Karte, wo die Müllplätze drauf sind, also wo die Mülltonnen hingestellt werden sollen und wie man da dann rumfährt, also das der Presswagen, der das sozusagen die Mülltonnen dann alle einzeln abholt und so, und habe in denen die da so ein bisschen unterstützt, das vernünftig zu machen. Parallel dazu, ich hatte ja dieses Kartenprojekt, dafür gibt es wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge, und habe da halt immer so die letzten Änderungen, was jetzt auf dem Platz gerade verschoben wurde und so weiter, dann da auch eingepflegt, sodass man da wenn man reingeschaut hat, immer zu dem Zeitpunkt aktuellste Karte hatte.
Ja, dann muss man natürlich auch den ganzen Himmel aufbauen, da muss dann auch alles verkabelt werden. Ich habe dann mal so erstmal eine Notleitung gezogen, dass wir da überhaupt mal Strom hatten. Das war ein bisschen ungünstig kommuniziert mit dem Strom. Der kam halt teilweise relativ spät. Also es war so, ich hatte dann halt irgendwann mal dienstags einfach mal den Hauptgenerator eingeschaltet, dass das noch Strom hatte. Das war auch so eine schöne Aktion, diese Glasfaserleitung dahin zu verlegen. Die ging dann über 1,6 Kilometer von einem Strommast. Dort hing halt eine dunkle Faser, eine Spicebox, wo wir uns dann reintapen konnten. Und dann dienstagsabends haben wir das dann noch irgendwie durch die Havel. Passenderweise gab es da Steine mit Löchern, wo man das Glasfaser mit Kabelbinder dran festmachen konnte und diese Steine dann in der Havel versenkt haben. Es war so tief, dass es möglichst nicht von einer Schiffsschraube zerschnitten wird. Und haben das dann dienstagsabends, haben wir jetzt erstmal einen Loop gehabt sozusagen mit Berlin über diese dunkle Faser. Und am Mittwoch gab es dann auch irgendwann Internet, nachdem ein fehlendes Teil für die Juniper dann auch endlich ankam und wir die Glasfaser richtig anschließen konnten.
Also der zentrale Switch bzw. Router ist ja bei diesen Geräten immer nicht so ganz klar, wo die Grenzen da sind. War das letzte Mal im BCC im Einsatz, glaube ich, der diesmal da waren und die hat halt gepasst und die haben halt ein Netzwerk aufgebaut, was möglichst passiv ist, also es ist total standförmig. Das heißt, die Glasfasern waren halt im Prinzip alle an einen zentralen Punkt durchgepatcht und erst da, wo dann auch der Strom zuverlässiger war, sozusagen, haben die Übergänge stattgefunden. Und da ist diese Juniper eben. Du warst auch nur beim letzten Stück da mit dabei, oder? Warst du auch mit dem Wald bei der Glasfaserverlegung?
Nee, leider nicht. Da war ich halt noch mit dem Almstrom beschäftigt, aber das war dann abends, wo sie sagten, okay, wir machen jetzt den Übergang. Dann haben wir, also das Tollste war, wo wir mit diesem Splice-Gerät und dieser Batterielampe auf dieser Campingwiese gesessen haben und immer diese Viecher aus dem Glasfaser-Splice-Gerät fernhalten mussten, weil die sich immer da reingesetzt haben. Das hat ihm besonders gut da gefallen. Also wir mussten aufpassen, dass wir da nicht einen Sekt mit einbauen oder so.
War für dich auch das erste Mal, dass du so einen Splice-Vorgang da gesehen hast, oder?
Ja, auf der oben war ich schon mal dabei, wie sie eins repariert haben, so ein internes. Aber da ist, wie gesagt, auch muss man mal lernen, TM.
Ja, ach, es hätte doch eigentlich ein Workshop, oder hat der Splice-Workshop stattgefunden oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht.
Mir ist an diesem Camp so viel an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob er stattgefunden hat. Aber im Prinzip ist das nicht schwer, man muss da halt ein bisschen Übung haben. Und da gibt es ein passendes Gerät, das misst dann auch, ob der Übergang in Ordnung ist und ähnliches. Man sieht dann in der Kamerabild so, wie der Splice-Vorgang funktioniert hat. Also einfach eine Übungssache, denke ich mal.
Genauso wie Netzwerkdosen anschließen halt auch. Ja. Das heißt, sie hatten da so eine, eigentlich ein besseres Lautstärkekabel, das tatsächlich auch zwei Stahladern hatte. Und dann zwischen diesen zwei Stahladern war dann eben noch zwei Fasern. Und der Hauptgrund für Wahl dieser Faser war halt, dass es leicht. Also da kannst du die Kabeltrommel halt einfach mal im Boot über den See oder Fluss oder was auch immer da alles an Gewässern da war, transportieren und durch den Wald laufen, ohne dass das gleich also wenn ich mich daran erinnere, was man zum Beispiel in Finnefurt da von der Kabeltrommel hatten, die hatte halt einen Meter Durchmesser. So.
Ja. Ja, aber was natürlich zur Folge hatte, das Kabel hat wohl einen sehr einladenden Geschmack für Knabbertiere dieser Welt gehabt. Und zum Beispiel zweimal ist es, glaube ich, durchgebissen oder angebissen worden. Also der Weichmacher scheint recht lecker gewesen zu sein. Und ja, dann hat zweimal Ausfall, was dann aber auch wieder repariert wurde.
Ja, das war auch aber alles vor Tag 1. Also im Hauptprogramm sozusagen hat man eigentlich nichts davon gemerkt. Bis dahin waren dann auch die kritischen Stellen teilweise auch mit anderer Faser ersetzt, teilweise eben höher gehängt, soweit ich das richtig verstanden habe.
Ja, im Allgemeinen hat das Internet also recht zuverlässig funktioniert. Ich meine, wenn mal wieder irgendwo der Strom ausgefallen ist, dann ist halt mein Datenklo offline gegangen. Ja, dann hat man halt an einem Punkt kein Internet gehabt.
Ja. Aber dadurch, dass es halt so komplett Stand für mich war, war das halt auch egal, wenn in einem Datenklo der Strom ausfällt, sondern funktioniert der Rest vom Netz halt trotzdem. Solange eben der zentrale Punkt noch mit Strom versorgt wurde. Und das war ja dieses doppelte Aggregat, das du vorhin schon erwähnt hast, also alias Twinpack. Dass sozusagen, wenn das eine Gerät ausfällt, dann kann das andere auch mit einspielen.
Ja, aber es war halt kein Automatismus. Man konnte halt zwei Aggregate synchronisieren über eine automatische Einrichtung, dass die halt parallel laufen. Man konnte halt eins dann tanken oder wenn der Sprit auf dem einen leer war, hat man das zweite zugeschaltet, synchronisiert und dann konnte man das andere abschalten. Also man hatte eine Redundanz vor Ort, aber wenn ein Aggregat ausgefallen wäre, wäre auch erstmal weg gewesen.
Wenn man nicht schnell genug reagiert, ja. Stichwort betanken. Also tatsächlich hatte Fengel dann nochmal gefragt, ob denn jetzt irgendein Aggregat abgeschaltet wurde zur Betankung. Und zumindest an Tag 3 meinte er, nee, der Tanklastfahrer meinte, nee, muss man nicht machen, macht er sonst auch nie. Und hat die dann einfach so betankt. Das heißt, diese angekündigten Stromausfälle bei Betankung haben so eigentlich auch nicht stattgefunden.
Ja, dafür ist halt am letzten Tag das Aggregat hinten an wegen Verstopfung ausgefallen. Da ist tatsächlich Schlamm in diese Leitung gekommen und dann kam ein Techniker von Bredenort und hat dann einfach einen Adapter von dem Großanschluss dran geschraubt und dann lief das wieder. Kleine Anekdote am Rande.
Das muss man jetzt nochmal genauer erklären. Was hat er da adaptiert?
Also die hatten ja so externe Tanks, die mit zwei Leitungen, wie bei einer Ölheizung halt auch, an diesen Dieseltanks angeschlossen waren, beziehungsweise Heizeltanks. Und die dünne Leitung, die wir benutzt haben, war tatsächlich bei einem Tank durch Tankschlamm oder ähnliches zugesetzt. Das heißt, das Aggregat ist dann ausgegangen, weil es keinen Sprit mehr bekommen hat. Und es gibt noch eine größere Leitung dort, wo man einfach einen Adapter braucht. Mhm. Der Techniker hat wohl auch am Telefon gefragt, ob wir den da hätten. Dann haben wir das verneint, dann kam er vorbei und hat einfach diesen Adapter auf diesen großen Anschluss draufgeschraubt. Und danach lief das Aggregat auch wieder.
Mhm. Und das war das im Family Village? Oder?
Nee, das war das hinten an der Disco. Das heißt, wo diese ganzen Duschen- und Toilettencontainer dran hingen. Mhm. Dort hat man erst unser portables 40 kW Aggregat dann hingeschoben. Und,
portabel heißt, dass es auf dem Anhänger war,
ja,
festgezogen war.
Man konnte es also mit einem normalen PKW konnte man das ziehen.
Ja.
Das war also recht handlich sozusagen.
Ja, dir waren das, was wir in den Aufbauwagen gemacht haben. Also irgendwann kam dann, wie gesagt, bei mir auch das Büro an. Das waren so ein Duplex-Container. Das heißt, zwei Container, die halt jeweils in der Mitte sozusagen keine Wand hatten. Die hat dann der Mitarbeiter von dem Lieferanten dann halt einen Tag lang zusammengeschraubt. Ja, okay, ein bisschen übertrieben. Also die machen halt einmal so Verbinder rein, dass die zusammen sind, und dann wird die ganze die Schnittstellen sozusagen unten im Boden wird was reingelegt, oben wird was hingeschraubt. Haben dabei wohl vergessen, auch die Schlampen richtig anzuschließen und so, aber naja.
Gut, ja, das war, glaube ich, aber eher ein Fehler, der schon immer dort war. Ja. Ich hatte ihn ja gemerkt.
Ja, wobei ich schon glaube, dass die Bürocontainer auch je nach Einsatzart entsprechend ausrüsten. Also da waren ja wirklich Brüstungskanäle drin, die auch Öffnungen an der Seite, an der Außenwand vom Container hat, wo dann so zwei Schrauben, so ein Deckel drauf war, wo man halt auch wirklich Netzwerkkabel und also das konntest du wirklich als vollständiges Büro ausstatten, und dass du im Container irgendwas ändern musstest. Machst deine Dosen in den Kanal rein und die Deckel drauf, und dann ist das eigentlich vollwertiges Büro, bis auf die Wärmeentwicklung, die du halt im Sommer hast. Ja,
ja, also ja, dann halt auch nächstes Mal mit Klimaanlage bestellen. Thema Klimaanlage, ja. Das war natürlich auch wieder ein Highlight im Lok.
Ja, neben dem Büro, zwei Bürocontainern, also einmal eben den fürs Videoteam, einmal den fürs Netzwerkteam, haben sie auch einen, wir haben ihn Datacenter-Container genannt, also nur ein Container mit am Anfang zwei Kältegeräten, von denen eins so halb funktioniert hat. Irgendjemand meinte auch, dass das eine geheizt hätte und das andere gekühlt, je nach Zustand. Am Ende hatten sie wie viel?
7 Klimageräte, also wir hatten dann sogar einen örtlichen Techniker da, und diese Firma, die diese Container stellt, hat am Schluss dann halt einfach immer mehr Klimageräte angeschleppt. Am Schluss waren 7 Klimageräte im Einsatz, bei 37 Grad Außentemperatur da drin wahrscheinlich erträgliche 20 Grad zu haben.
Ja, für die Hardware erträgliche, ja. Also das Netzwerkteam kam auch immer wieder auf uns zu mit, braucht ihr alle Rechner, die da drin gerade laufen, könnt ihr mal ein, zwei runterfahren oder sowas. Ja, das war halt teilweise ein Hitzeproblem.
Ja, also diese Klimageräte scheint also wirklich nur, um das Ding als Büro zu kühlen, zu geeignet sein, aber wirklich ein...
Na, es war halt mit so und so viel KW Kühlleistung bestellt, und dann habt ihr das Gefälle auch zu liefern. Und
ja, das habe ich Lösung wohl verschätzt, oder ich glaube, dass die Klimageräte auch einfach in einem erbärmlichen Wartungszustand waren.
Ja, und ich glaube, sie sind auch mit dem Staub nicht alles so ganz zurechtgekommen oder sowas, den man ja auch hatte von den ganzen Wegen und so.
Ja, aber es ist ziemlich wohl, dass das Kältemittel wohl gefehlt hat und sie keine Vakuumpumpe hatten, um das korrekt nachzufüllen. Ich vermute, dass es einfach Luft im System gewesen ist. Und das ist natürlich tödlich für die Klimaanlage, da sinkt die Kühlleistung gleich rapide ab. Mhm.
Ansonsten, wenn wir noch gerade bei Klima sind, irgendwann kam dann auch das POC. Also das Zelt stand die ganze Zeit schon da. Das wurde ja spaßeshalber irgendwie aus Versehen um ein Drittel zu groß geliefert. Also es war noch breiter als eigentlich geplant. Das POC hat sich damit natürlich arrangiert und hat auch ihre eigene Klimaanlage mitgebracht. Ich glaube, das war das einzige klimatisierte Zelt, oder?
Ja, das war schon... Aber ich sag mal, muss sagen, sie haben da so eine ältere Klimaanlage, so ein Raumgerät, wo sie halt ein paar Schläuche dran gemacht haben. Aber während es so richtig heiß war tagsüber, hat das Ding auch nicht wirklich den Raum runtergekühlt. Es war halt dann schon 10 Grad angenehmer drin, aber wenn draußen 37 Grad waren, war da drin 27 Grad.
Ja, und ich denke, das meiste ist halt einfach Frischluft. Das hilft halt eigentlich auch schon viel. Ja. Auch wenn ich so ein bisschen Energieverschwendung finde, aber naja.
Ja, und es hat sich ja wieder herausgestellt, am besten als Kommunikationsmittel war wieder das Decksystem. Das war bei, da kommen wir später nochmal zu dem Stromausfall, auch dort noch prima funktioniert hat. Ich hoffe, es wird noch eine Weile gehen.
Ja, also ich denke, da gibt es auch noch ein... Es gibt jetzt dieses Mini-POC, was die Karlsruher gemacht haben und was jetzt, was früher eben Ralf allein gemacht hat und jetzt der Entropia sozusagen übernommen hat. Und damit kann man eigentlich auch die kleinen Veranstaltungen so... Die haben 8 Basisstationen. So das erste Mal, dass das POC was, wo sie auf einem Camp, das irgendein holländisches Camp, ich glaube, das muss... Ja, die vor der Wotze-Hack, also 2000 rum, glaube ich, gewesen sein. Da hatten sie 2 Deckstationen und das war halt die Geburtsstunde des POC. Schau mal, wenn ich es nicht vergesse, dass ich da mal den Podcast raussuche, wo sie das mal erzählt haben, die Geschichte. Und das würde halt, gerade im freien Feld reichen da halt auch so, diese 8 Stationen würden das notfalls auch ausreichen. Aber sie haben ja gesagt, sie machen Kongress und Camp weiterhin. Die haben halt auch das Problem, dass sie langsam Kinder bekommen und so. Ja,
ja, es ist schon immenser Aufwand. Ich meine, sie haben halt doch einiges auch selber nochmal in Kabel verlegt. Das Gelände hat schon eine gewisse Größe. Sie haben halt dann parallel zu den Glasfaserleitungen im Prinzip zu jedem Datenklo nochmal eigene Leitung gezogen. Jede Basisstation braucht schon 4 Adern.
Also die haben die Datenklos teilweise eben auch mit Deckstationen ausgestattet. Da, wo es halt aus ihrer Sicht Sinn gemacht haben. Sie haben auch noch eine Remote-Station, die irgendwie über Glasfaser,
genau,
Multimode, also nicht das, was Single-Mode, was das NOC verwendet, sondern eben eine andere Art von Faser, die ist aber dann halt in den Graben, das NOC da mit der Fräse gemacht hatte, mit reingeschmissen und für ein bisschen weiter oben, dass sie halt nicht mit jeder Kupferleitung bis zu ihrem Zelt fahren mussten.
Genau, das hat zwar auch einen eigenen Akku, aber das ist dann auch bei dem Stromausfall dann auch aus gewesen. Aber unten hat es noch funktioniert. Ja, ansonsten, klar, GSM war auch wieder am Start. Die kam dann auch etwas später. Gab dann auch wieder SIM-Karten, die dann auch wieder mal ausverkauft waren.
Waren es wieder 31 SIM-Karten? Oder?
Am Schluss waren es noch neutrale von diesem SIM-Com oder wie sie heißen.
Ja.
So in rosa Farben, da habe ich auch noch 2 Andenken gekauft. Die Leute können ihre SIM-Karten, egal von welchem Event sie sind, immer wieder verwenden. Also ihr braucht keine neuen.
Ansonsten kam dann irgendwann endlich auch mal diese Vortragszelte.
Ah ja, wie hieß der? Der Flotte Freddy?
Ja, es ist eine ganz seltsame Konstruktion. Und zwar der Zeltverleih Tent Deluxe, von dem man eigentlich nur abraten kann. Also C-Punkt meinte, das sei ein absoluter Fehler gewesen, diesen Verleih zu nehmen. Der verleiht nur Zelte, aber stellt keine Aufbaucrews. Aber er hat witzigerweise, gibt es eine Firma, die die ganze Zeit diese Zelte aufbaut. Und das ist der kleine Freddy, was wohl der Sohn von dem Zeltverleiher ist. Und es gab aber dann anscheinend die Probleme, dass die Vorarbeiter, die beide irgendwie dann spontan nicht verfügbar waren, irgendjemand meinte Krankenhaus oder sowas, sodass die das halt irgendwie alleine aufbauen mussten, beziehungsweise, also als allererstes kam das, oder als erstes von den 2 großen Zelten kam das im Norden, also Vortragszelt 2 alias Project 2501, glaube ich.
Keine Ahnung, für mich war das immer das Zelt 2 und das konnte ich mir merken.
Genau, nee, und ich habe den Namen schon falsch gesagt. Das war das Simalgrund irgendwann. Egal. Zelt 2 im Norden. Das witzigerweise irgendwie über Nacht gewachsen war. Also es war in jeder Richtung eins größer. 1 Meter größer. Vermutlich haben sie einfach ein anderes geliefert, weil das, was eigentlich eingeplant war, anscheinend nicht rechtzeitig fertig. Naja. Jedenfalls, das stand dann irgendwann und dann haben wir als Videoteam dem Lars, der von Audiovisuell, und Sebastian, sein Kollege da, eben geholfen, die Technik da drin mit aufzubauen. Das war halt so, um als CCC da ein bisschen Geld zu sparen, hat man den Aufbau da halt dann mit Engeln, also die halt schon Veranstaltungstechnik-Erfahrung haben, gemacht. Also wir haben dann einfach im Himmel angerufen und gesagt, hey, brauchen wir ein paar Leute, die hier die Bühne mit aufbauen. Und hatten halt zusätzlich im VOG auch ein paar Leute, die halt schon mal irgendwie mit Veranstaltungstechnik im professionellen Umfeld zu tun hatten. Erkennt man meistens daran, dass sie schwarze Kleidung dabei haben. Also die klassischen Techniker, ja.
Ja, das die Zelten war halt echt sehr ärgerlich. Ich glaube, das meiste lag nicht mal an den Leuten, weil die haben sich echt bemüht. Und dann kam halt so Sachen, ja, wir brauchen jetzt einen Hydraulikhammer samt Bagger, den dann auch die Produktion dann auch irgendwie organisiert hat, weil wir das selber nicht hatten. Das Zelt 1, was irgendwie am Tag 0 dann auch morgens dann auch endlich stand, kam halt erst am Nacht davor. Also die Zelte wurden erst irgendwo anders abgebaut.
Ja, das war auf dem Sonne-, Mond- und Sterne-Festival, das wohl irgendwo in Bayern ist.
Also die Zeitplanung war auch von dem Zeltverleiher, also auch. Ja, normalerweise hätte man sagen können, ich habe dieses Zelt nicht, das kriege ich nicht rechtzeitig dorthin.
Aber das hat der halt nicht gemacht. Und teilweise halt auch die Mitarbeiter wohl nicht so wirklich toll behandelt. So müssen irgendwie den LKW fahren und sind danach gleich wieder eingeplant, um das Zeug aufzubauen. Also das ist doch auch nicht. Naja. Ja, jedenfalls, Vortrag Set 2 stand dann irgendwann. Es gibt in unserer VOG-Abschlusspräsentation, die Teil von Infrastructure Review war, auch so ein Foto, wo man JJ, der einer von den AGS-Leuten, so an einem Mast hochklackern sieht. Da hat er eben gerade die Leinwände, das ist halt das Stahlseil für den Lichtballon, der da in der Mitte in Zelt 2 hing, aufgehängt. Ja, aber wie gesagt, das war jetzt eigentlich das war nicht der Zuständigkeitsbereich des Videoteams, das Zeug da aufzubauen, sondern wir haben da einfach die Leute personell unterstützt.
Ja, das ist immer das Schöne an so einem Camp, wenn es halt dann doch mal Probleme gibt, dann finden sich meistens immer noch Leute, ja komm, habe ich schon mal gemacht.
War in dem Fall aber so vorausgeplant. Also das war jetzt nicht so eine spontane Aktion. Es war halt nur sehr nervig, dass das dann so zeitlich passieren musste. Ja, Vortragszelt 1 haben wir dann Tag drauf gemacht, eben Tag 0. Dann mit der Technik ausgestattet und das hat halt teilweise auch mit unseren internen Planungen kollidiert. Also wir hatten eigentlich so als Videoteam vor, nachts um 10 halt da die erste Englischschulung zu machen oder die Einführung in das System. Aber die Leute, die da eigentlich mit eingeplant waren, konnten halt nicht in Zelt 2 bei der Einführung mit dabei sein, sondern mussten halt einfach in Zelt 1 noch helfen. Und ja, es war einfach sehr nervig. Währenddessen haben sie halt in Z1 dann auch das Zeug aufgehängt. Diesmal hat man noch einen Kletterer von dem Pion oder von der Lichtcrew mit dabei. Das heißt, da ist es auch nicht wieder nur an uns hängen geblieben. Aber es war trotzdem auch nochmal, mussten da zu zweit hoch. Jeweils hat Alex aus Dina auch nochmal ein bisschen geklettert. Ansonsten, ja, Sebastian hat selber auch noch irgendwie Kletterarbeiten gemacht, auch schon in Vortrag Z2. Es ist wohl sehr anstrengend, da immer ständig rauf und runter.
Ja, man muss halt jede Sache wieder einzeln hochziehen und sowas. Das ist halt, ja. Sowas macht man halt entspannt 3 Tage vorher und nicht, wenn man eigentlich schon mit einer Sache beschäftigen will. Aber wie soll's? Was soll's? Es muss alles geklappt.
Am Ende stand alles, ja. Vortragszelt 1 hat dann entgegen der Planung eben einen Holzboden gehabt, der dann mit Teppichboden belegt wurde, damit man nicht ganz über die Platten stolpert, was in dem Sinne halt so eine Art Auflage vom Bauamt, die ja da sich wohl jede alle Bauten über Dollargröße anschauen mussten und die freigeben. Und ja, mit diesem Teppich war das dann irgendwie auch kein Problem. Also er wurde halt mit der Auflage, dass da ein Teppich reinkommt, und dann genehmigt, und der Teppich wurde halt dann an Tag 1 in der Früh noch verlegt. Und dann dürften die Leute rein und die Eröffnung konnte wie geplant stattfinden.
Ja, erstaunlicherweise, trotz allem Chaos, hat alles funktioniert. Kleine Reibereien oder mal hier war es nicht da, wurde alles erfolgreich gelöst. Insgesamt war es wieder ein tolles Camp, so würde ich sagen.
Ja. Welche Vorträge hast du dir denn angeschaut?
Ja, ich war in meinem eigenen drin. Da habe ich was geredet. Aber Vorträge anschauen, ja, wie bei jedem Kongress auch. Gucke ich mir dann mal später an.
Dein eigener, das heißt zusammen mit Schneider, Seck?
Genau, das Radio Badge war natürlich das Highlight von diesem Camp. Da haben wir natürlich am Tag 1 nur einen Vortrag gemacht. Danach haben wir das Zelt gedost, in dem wir gesagt haben, ja, und wir gehen jetzt alle hier zur zweiten Badge-Ausgabe. Und danach war die Veranstaltung, die danach kam, erstmal verschoben, weil das Zelt voll mit Leuten stand. Aber egal, es hat funktioniert. Eine Dreiviertelstunde haben wir die Schlange komplett abgearbeitet und ich glaube, es hat auch jeder, der eins wollte, einen Badge bekommen, der dann nicht gerade erst am Tag 5 kam. Also.
Die haben ja auch noch auf dem Camp eine Produktionsstraße eingerichtet.
Genau, also es war halt auch eine sehr tough geplante Produktion, aber das war auch so geplant, dass wir erst in der Woche vorher quasi die Bestückung machen, um halt Probleme, die natürlich auch zuhauf kamen, also mein Respekt an Schneider, ich war ja schon auf dem Camp, was der noch alles organisiert hat, dass wir irgendwelche Teile noch bekommen haben, Respekt.
Ich glaube, die Widerstände waren im...
Ja, das hat sich ja den zweiten Prototyp, den ich ja in Berlin angeleiert habe, der eine Berliner Prototypenfertiger konnte ja aus Urlaubsgründen nicht, dann habe ich noch rumtelefoniert und wir haben Schneider in Amerika war, habe ich dann den organisiert. Der sagt dann, ja, eure Pads sind zu groß für eure 0402er SMD-Bauteile. Stellt sich heraus, dass diese Eagle-Library tatsächlich diesen Fehler hat, dass die Pads viel zu groß sind. Wenn man dann auch noch sucht, findet man das auch. Und dann hat dann noch der Bestücker irgendwie, also wir haben dann noch, glaube ich, nur 603er Teile nachbestellt. Der Bestücker hatte 0402er bestellt. Auf jeden Fall hat es aber noch funktioniert.
Ja, das heißt einfach, man muss eine größere Bauform der Widerstände, die, oder des Hühnerfutters, wie es ja auch im Ort so schön heißt, kaufen, damit der, also nur damit der Bestücker, dass der eine Bestücker damit umgehen konnte, oder?
Ja, sag mal so, also wir hatten so, kann man probieren, könnte funktionieren, aber wenn wir die größeren nehmen, funktioniert es halt sicherer.
Ja.
Es entstehen dann sogenannte Grabsteine, nennt man das, so ein Bauteil kann sich dann aufstellen, das ist wie ein Grabstein da steht, und das hat er nur auf einer Seite angelötet. Und das wäre dann halt kaputt. Dann müssen wir das händisch reparieren. Und dann haben wir uns halt auch entschieden, mit den Großen zu bestücken, und ich weiß nicht, was die Situation ist, ob der Lieferant die Teile zurücknimmt oder ob wir sie jetzt kaufen mussten.
Ja, ansonsten, so Widerstände kosten ja im Prinzip nichts.
Das war, glaube ich, die geringste Kostenfaktor. Ja, auf jeden Fall sind dann die Akkus in 27 Paketen bei mit UPS geliefert worden, die auch ziemlich spät kamen. Die wurden in einer konzentrierten Aktion in München mit einem Sponsoren-Stickerchen beklebt, dann wieder eingetütet. Dann kam alles mit dem Sprinter am Samstagnachmittag auf das Camp, und dann haben wir mit Engeln eine Fertigungsstraße aufgebaut. Manche haben geflasht. Dann haben Leute dieses Batch genommen, das Zubehör zusammengenommen und in eine Tüte gepackt und das dann ausgabefertig gemacht. Und das ist wirklich schön gelaufen. Es war so eine Ringstraße, also ein Tisch hat geflasht. Die haben an den Rand dann immer die fertigen Batches hingelegt und so einen Rundlauf hat dann die Batches genommen und die Teile zusammen in eine Tüte gepackt und hinten wieder abgelegt.
An welchem Tag waren das? War es minus 1?
Ich glaube, das war minus 1, ja. Also wir haben ja dann, glaube ich, schon am Tag...
Da wurden dann alle geflasht, oder?
Alle wurden geflasht, alle 4.500, ich weiß nicht, es waren nicht ganz 4.500, was wir hatten. Die wurden alle geflasht. Man konnte, glaube ich, irgendwie 7 Stück auf einmal flashen. Also es war jetzt nicht so, dass wir jedes Batch einzeln starten mussten. Es wurde halt so ein Bunch of Batches an einen Rechner angeschlossen, der dann geflasht. Und das Verpacken aber mit Hilfe, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat einen netten Namen dafür gefunden.
Für den Engelchip?
Nein, für diese Fertigungsstraße von uns. Ich habe schon wieder vergessen irgendwie. Aber es war irgend so was angelehnt an Kinderarbeit in asiatischen Ländern oder irgend sowas.
Okay.
Auf hat es gut geklappt, also wirklich top, also mit den Engeln.
Die Engel haben da auch Stunden dafür bekommen, sozusagen.
Genau, das waren ganz normale Engelschichten, die wir ins Engelsystem haben eintragen lassen. Corbin hat dann, glaube ich, sogar einen entsprechenden Account bekommen da. Wir haben die Schichten eingetragen und natürlich haben die ganz normal ihre Stunden bekommen dafür.
Ja.
Ja, und dann kam dann die Ausgabe. Ging dann halt auch erst eine Engelausgabe, ich glaube am Tag 1 morgens, nach dem Engelmeeting. Dann am Tag 1 abends bei uns.
Ist aber Tag 0 auch schon eine Ausgabe, oder?
Stimmt, Tag 0, nee, genau. Am Tag 0 war das Engelausgabe und die erste Ausgabe und Tag 1 war die Ausgabe nach dem Vortrag und die letzte Ausgabe war an Tag 3, genau.
Ihr hattet ja direkt im Village da total viel Anlauf. War das nur direkt nach der Ausgabe dann, wo wir wirklich so verschiedene Support-Level gefühlt
haben? Also da hat? Muss man auch wieder Respekt an Ole. Ich war halt echt mit dem Camp so unter Strom, die scheiß Deck hat unbesprochen geklingelt, weil irgendjemand was haben wollte.
Meistens wegen Strom oder Funk?
Wegen Strom, Funk oder ähnlichem Funk, wo sie wussten halt, wenn ich dort anrufe, wird das gelöst.
Ja.
Hat halt Ole hauptsächlich den Support-Bereich gemanagt, das heißt, wir hatten ein extra Lötzelt, wo die Leute halt ihre uns erhältlichen Buchsenteile oder mitgebrachten Teile, LEDs, Schilder und ähnliches auflöten konnte oder auch Reparaturen durchgeführt worden sind. Also ich wusste, dass ein paar USB-Stecker wohl kaputt waren, die wurden dann dort getauscht. Das hat also Ole wirklich hervorragend gelöst und halt dann die Support-Anfragen, die halt kamen, ich glaube auch größtenteils gelöst hat.
Ja, ich fand es schon krass, wie viel da los war wirklich bei uns, also beim Münchner Village. Und auch an wie viele Leuten wirklich sich Leute unterhalten haben. Immer so einer von uns, einer von der angefragt hat. Und manchmal, also ich glaube, die Einwohner des Villagers waren teilweise auch schon ein bisschen genervt. Irgendwie. Sie hatten so eine Linie gezogen mit 1,5 Metern und so.
Ja, sie haben am Schluss den Wohnbereich des Villagers dann mit Fahrrädern und Flatterband abgesperrt, dass sie dann ein bisschen
Privatsphäre
hatten. Also ich sitze auf der Couch gemütlich und entspanne. Fraktion ist dann teilweise auch in andere Villages geflüchtet, weil sie einfach keine Ruhe mehr hatten. und es wirklich, also zu den Hochzeiten, war es halt so, nachdem der Fusionsreaktor ein bisschen weg war, also in den Abendstunden halt war, also der Support hat teilweise erst um 11 Uhr geöffnet abends. An manchen Zeiten war halt da halt immer recht viel los. Sozusagen.
Ja.
Auch die Commits von Firmware-Änderungen hat das gigantische Ausmaße erreicht.
Hast du eine Übersicht, was alles, wer auf dem Camp dazu kam, was alles mit dem Badge gemacht wurde?
Was ich noch mitbekommen habe, ist ein Morse-Decoder, der original lief und am Schluss...
Also original heißt Standalone auf dem Badge.
Standalone, am Schluss hatten sie sogar so viel von dem GNU-Radio auf das Ding portiert, dass du auf dem Display die Spektrumanzeige hattest.
So ein Wasserfalldiagramm.
Das hatten sie am Schluss hinbekommen.
Also, ohne, dass du einen Rechner da noch dazu brauchst.
Genau, also Respekt. Hätte ich nie gedacht, dass man das in der kurzen Zeit so weit bekommt. Und es sind Leute dann, die es auch GSM drauf laufen lassen wollen. Wir haben noch einen kleinen Bug im Badge, das mit dem Clock-Input, dass ich den halt auf Masse gelegt habe und es nur ein Drittel der Chips überhaupt kann. Aber wir haben schon einen Workaround gefunden, das hat jemand die Idee gehabt. Man kann einfach den Quarz von dem zweiten auslöten und dort direkt den Clock von dem anderen einspeisen. Also ein kleiner Hardware-Mod, der sehr leicht durchzuführen ist. Das müssen wir jetzt nochmal publizieren und genau testen. Dann kann man auch tatsächlich Full-Duplex mit zwei Badges machen. Und es wird wohl eine komplette GSM-Base-Station abgeben.
Was?
Ja, genau. Eine komplette GSM-Base-Station.
Aber da brauchst du nochmal einen Rechner dazu.
Ja, natürlich. Du brauchst das nur mit Rechner. Das kann natürlich die Badge nicht alleine. Du brauchst ja dann eh noch den Base Station Controller und
die ganze Software dazu, ja.
Das muss man ja auf jeden Fall auch haben.
Ja. Stichwort Funk. Wir hatten ja auch noch ein bisschen andere Funksachen aufgebaut, auch schon im Vorfeld. Das war tatsächlich, was man auch tun konnte, während die Vortragszelte noch nicht da waren. Und zwar hatten wir insgesamt 4 Sender.
Ja, genau. Durch Aufräumaktionen bei uns im Migrationsraum ist etliches an alter Entwickler-Hardware rausgefallen.
Also bei dir in der Firma?
Bei meinem Arbeitgeber, genau. Und das Schöne war, wir haben also jetzt 3 DVB-T-Sender gehabt, einer davon T2 und tatsächlich noch einen FM-Sender, wo Andi sich im Vorfeld auch um die Genehmigung bemüht hat. Und wir haben halt tatsächlich alle Vorträge, konnte man auf DVB-T empfangen. Am Schluss auch mit EPG und sogar Videotext.
Nee, das ging die ganze Zeit. Also das Floorf hat eigentlich die ganzen Minustage, solange die Hardware noch nicht da war, also die Rechenzentrum-Hardware, also es ist zuerst sind halt die 3 Cases, naja, Moment, also wir haben ja insgesamt verschiedene Anzahl an Cases und das Zeug aus dem, was im CCV-Lager eingepackt war, das heißt Case 2 bis 5 und das Rechenzentrums-Case. Das war halt schon früh da und die andere Kamera kam dann halt erst mit der Lieferung und dann, ja, die Kamera 1 und das Server Case, das kam dann erst mit der späten Lieferung, die dann direkt aus dem CCB kam, und das heißt, wir hatten dann so einen Teststream eine Winkelkatze gefilmt aus dem VOC-Container, die wir hinter dem Bauzaun eingesperrt hatten, die halt dann eigentlich schon von Tag, was weiß ich, wahrscheinlich minus 5 oder so da gewinkt hat. Und währenddessen haben wir halt den Teststream oder das DVB-T-Zeug aufgesetzt, weil das konnte man schon machen. Das Gebäude, wo die Sender aufgestellt wurden, stand ja die ganze Zeit schon. Gibt da ein wunderbares Bild, das ist so ein total staubiger Raum über dem Hochofen und mittendrin dann so diese Hightech-Sender mit blauem Display und sonst was.
Ja, wir hatten uns dann spontan, war ja erstmal am Anfang, wir nehmen den Aussichtsturm, dann war die Frage, wo verbauen wir das alles? Und dann habe ich diesen Dachboden gefunden und dann gesagt, ja, ist ideal.
Es kam, glaube ich, daher, dass da auch der Orgafunk ja...
Ja, der war da oben drauf gestellt und dann haben wir uns das mal genauer angeguckt und gesagt, ja, da bauen wir alle Antennen drauf.
Ja.
Und, die stehen auch noch drauf, die Relais, samt meinem Amateurfunk-Relais, was ich jetzt in Berlin einlagern lasse, dann kann es direkt wieder zum Kongress gehen. Felix möge mir verzeihen, dass ich seine USV da auch mit einlagern lasse, aber ich glaube, sie ist schon bei ihm eh noch oben und er hat erst Akkus dafür bestellt. Also es sollte kein Problem sein, die kriegt er schon wieder.
Felix hat ja die ganzen Antennen da aufgebaut.
Genau, Felix habe ich dann gleich, nachdem er Arbeit gesagt hat, ja wunderbar, dann kannst du die Antennen aufbauen. Und hat dann mit diversen Holzkonstruktionen aus dem Lichtteam, hat er dann schön Antennen oben drauf gebaut. Die FM-Antenne hat irgendwie nicht richtig funktioniert, dieses komische Ringdipol, dann hat er noch eine andere gebaut. Und das hat dann auch prima funktioniert. Also ich habe nur positive Berichte bekommen, dass das auch noch gut im Umfeld funktioniert hat. Der Veranstaltungsfunk.
Grundstücksfunk.
Grundstücksfunk, genau.
Also der endet automatisch an der Grundstücksfunk.
Genau, also von per se war das da draußen halt nicht mehr zu empfangen.
Naja, der Hauptunterschied ist zwischen Veranstaltungsfunk und Grundstücksfunk ist, wenn ich das verstanden habe, dass man sich halt bei Grundstücksfunk nur an das eigene Publikum richtet. Genau. Und bei Veranstaltungsfunk wie, also der Mensch von der BNetzA oder MBB, MABB, also der Medienchef bei dem Brandpunkt, die halt für Technik auch zuständig ist, meinte halt, dass sie richten sich ja nicht so wie bei der Buga, die jetzt wohl zeitgleich oder in demselben Zeitraum ist, an die Allgemeinheit, sondern eben nur an ihre Besucher. Und deswegen ging das halt über diesen einfachen Weg, ohne dass man erst in dem Gremium von der MABB das Zeug absegnen lassen musste.
Ja, ich glaube
auch. Weil wir waren da auch ein bisschen spät dran, also wir hatten uns nochmal diese Anmeldung, wenn wir es wirklich mit Veranstaltungsrundfunk haben, gemacht, wenn man es wirklich über Veranstaltungsrundfunk hätte machen wollen, hätten wir nochmal einen Monat früher uns wirklich ransetzen müssen, aber ja, sind wir selber schon.
Hat funktioniert, dann kam ja noch das EAB-Team und dann hat
Die Story ist ja auch noch so. Irgendwie, wie war das, 3 Wochen bevor wir losgefahren sind oder so, ja, kommt so eine E-Mail von diesem DRB Plus Open Radio Project heißt.
Ja, ich glaube, ich hatte mit denen auf dem Camp auch, glaube ich, gar keinen Kontakt. Ich glaube, mit einem, glaube ich mal.
Er hat bei uns im VOG-Container Michael, oder wie er da hieß, mal am Vorbeikommen, ist so, kommt glaube ich aus der Schweiz, also aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Hat mir dann noch die Schokolade, die du vorhin gesehen hattest, als Dankeschön für die Organisation der Lizenz da gemacht.
Oh, man braucht eine Lizenz, wenn man eine Frequenz belegt. Das war dann eine noch überraschende Neuigkeit.
Nee, das wusste er ja auch. Er hat Sie haben halt nicht so früh dann da anscheinend geplant. Und ja, aber es hat ja wunderbar funktioniert. Ich fand die Antwort von der MABB hier auch ganz toll mit übrigens, falls sie noch andere Teams finden, es gibt da auch noch ganz viele andere Frequenzen, hat sie dann alle aufgezählt, bis auf HD-Radio.
Ja, HD-Radio ist ein Digitalstandard, der im FM-Bereich läuft. Das ist halt ein proprietäres Verfahren, was nur in den USA verwendet wird. Ist halt absolut möglich. In Deutschland gibt es auch eins, das heißt dann DRM Plus, aber da gibt es noch keinen Live-Betrieb. Wir haben einen 50 Meter Schornstein dort. Felix und ich haben gesagt, da kann man auch einen schönen Mittelweltsender dran betreiben.
Naja, aber da müsste man erstmal raufkommen.
Und da ist eine Schiene da, wo man hochklettern kann. Der ist saniert worden, der Kamin.
Okay.
Also da ist extra so eine Schiene, wo man so einen Schlitten reinmachen kann zur Sicherung. Ja. Kein Problem, wir müssen nur uns nächstes Mal drum kümmern. Also wir haben
müssen mal schauen, ob wir das nächste Mal das Camp da machen,
wenn das
wie das nächste Camp abläuft.
Das wird es, denke ich mal, schon geben. Wie und wo es stattfinden würde, das werden wir ja wieder am Kongress davor erfahren, der dann auch irgendwo stattfindet, wo keiner weiß. So, wenn man sieht, wie lange Elbphilharmonie gebaut wird, weil er weiß, wie lange sie an diesem Kongresszentrum bauen. Dass er auch total entkernt wird. Das werden wir eine ganze Weile nicht haben.
Ja, ansonsten wieder zur Veranstaltung an sich. Also tatsächlich, ich habe auch nur einen einzigen Vortrag gesehen. Und zwar auch unseren eigenen, in Anführungsstrichen, und zwar dieses Infrastructure Review.
Stimmt, den habe ich auch gesehen. Ich habe 2 Vorträge gesehen.
Sonst bin ich aber diesmal relativ viel auch rumgekommen. Also dass nicht wieder 2/3 meines Teams wie beim Kongress irgendwie ausgefallen sind, habe ich mir eigentlich jedes Village einmal angeschaut. Hast du dir die Seidenstraße war ein bisschen klein. Die hatten wohl nicht genügend vorab Planung gemacht. Also irgendwie anscheinend ist so eine Hochbaustrecke da mal umgeflogen auf irgendeinem Festival und seitdem sind sie da ein bisschen verlangen sie da Windlastberechnungen für alles
Mögliche. Ja, also sag mal so, ich habe ja mit Markus von der Produktion auch geredet und er sagt, Zeit, dass da war was aus Düsseldorf oder wo das war, wo dieses Laufparade passiert ist,
ja,
musst du für alles, was über 5 Meter ist, auf jeden Fall eine...
Baubuch, oder?
Du musst ein Zeltbuch haben oder ein Baubuch für Hochbauten, die halt mobil sind, die man umbauen kann. Und die haben da mittlerweile sehr, sehr strenge Maßstäbe. Und da will er auch keine Risiko eingehen. Er sagt halt, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr halt was bringen. Man hätte es aber genauso gut verbuddeln können, wenn sie früh genug daran gedacht hätten.
Ja.
Das wäre ja auch gegangen.
Es macht ja auch keinen Sinn, da jetzt den einzelnen Leuten die Schuld dazu zu schieben.
Nein, das ist halt einfach, es hat sich so ergeben. Sie sind dann mit ihrem Village auch ein bisschen umgezogen, haben das dann so bei Millibase, Foodtaking Base, in diesem Quadranten haben sie es halt aufgebaut und auch betrieben. So der Plan, es halt über das ganze Gelände zu machen, war halt schwierig durch die ganz vielen Fluchtwege, die 5,50 Meter Durchfahrtshöhe haben mussten. Wäre schon sehr schwierig gewesen. Man hätte also ein Schutzrohr einbuddeln müssen, dann dieses gelbe Rohr durchziehen müssen. Wäre schon Aufwand gewesen. Und
ich fand es halt schade, weil es halt eigentlich immer so fürs Camp ja eigentlich die ganze Zeit vorbereitet wurde. Damals, als ich zum ersten Mal da war, war es ja so, okay, dass man dann beim Camp das so großflächig benutzen kann. Und das war es halt eigentlich nicht.
Das war schon schade, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Die hätten halt früher anreisen müssen und sich vielleicht auch im Vorfeld schon mit Markus in Verbindung setzen müssen. Dann wäre da mit Sicherheit auch mehr gegangen. Es gibt für alles eine Lösung. Am Schluss hat man ja auch, man hat so Defender-Platten für das Abwasserrohr gehabt, die so hoch waren, dass da selbst ein Fahrrad aufgesetzt ist.
Nee, auch die ganzen PKWs.
Die hat man dann am Schluss dann, die hat man dazu übergegangen, entweder diese Defender-Platten zu verbuddeln oder am Schluss einfach die Rohrleitung zu verbuddeln.
Weil ja, an einer Stelle mussten sie wirklich dann mit dem Kompressor irgendwie 30 cm in die Tiefe gehen, weil dieser Stahl, das Stahlband, was da sozusagen den Weg von dem Gras abgetrennt hat, halt so tief war und in der Stelle so gut einbetoniert, dass sie mussten halt unten drunter durch. Und dann das Band ist halt irgendwie an die 30 cm oder 20 lang. Also sie mussten richtig tief rein und an dieser
einen Stelle. Ja, da war also echt viel Beton drunter. An einer Stelle haben sie es dann auch außerdem rausgerissen, weil das Loch nicht groß genug war. Aber ich glaube, insgesamt halten sich die Kollateralschäden auf diesem Gelände echt in Grenzen. Also
ja, das, was ich noch gelesen hatte, war, dass die Ziegeleipark, also Besitzer, sie besitzen es nicht, sie betreiben es ja nur, weiß ja, wo der Landkreis, das Gelände im Landkreis gehört, die waren eigentlich relativ zufrieden mit uns, also, ja.
Ja, man hat es auch gesehen, wir haben heute nochmal eine Runde drüber gedreht, war schon sehr weit fortgeschritten, also klar, kleinere Geländeschäden oder sowas, aber das wächst ja eh alles wieder nach, es war ja einfach nur Wiese. Nicht mal irgendwie Golfrasen, sondern einfach nur die Wiese, die auf man gräbt, drunter findet Schienen, Stahlseile und Ziegelsteine. Also das Gelände ist halt auch nur oberflächlich begrünt, weil das, so wie die Ziegeleileute auch erzählt haben, die da die Führung machen, die übrigens sehr interessant waren. Das habe ich mir echt mal Zeit genommen.
Also eine Führung hast du tatsächlich gemacht?
Ich habe die Technikführung gemacht, mit dem habe ich mich auch ein bisschen unterhalten und der sagte auch, das war eine richtige Industriebrache, da hat überall Schrott und drüber gelegen, sie haben halt das Gröbste weggeräumt und Erde drüber gekippt. Das heißt, das ist wirklich, darunter liegen noch wirklich die alten Teile, die Fundamente der Trockenhallen und sowas, was alles nicht mehr steht. Das liegt halt direkt unter der Grasnarbe. Deshalb gab es auch diese Ansage, nicht tiefer als 30 cm.
Naja, das mit dem nicht tiefer als 30 cm kam halt von daher her, dass da durchaus ein paar Leitungen durchs Gelände gehen, die ein bisschen mehr Wumms haben. Und es war unklar, wo denn jetzt diese Leitungen genau liegen.
Ja.
Und irgendwann ist aber doch ein Plan aufgetaucht und dann war es doch nicht ganz so schlimm, aber ja, man weiß halt nie.
Ja, also wie gesagt, man hatte wohl auch teilweise Schwierigkeiten. Also meine dicken Stahlnägel waren gerne genutzt, das ist gut. Meine normale Heringe haben teilweise einfach versagt.
Ja, er war halt einfach ziemlich hart. Also da sind halt überall Ziegel im Boden, vermute ich mal.
Warum?
Ja, irgendjemand wollte ja Ziegel mit in den Ziegeleipark nehmen.
Ja, also die haben wir erst. Das war auch noch so eine Aktion. Also am Montag kam halt die Firma Brinnenort und sagt, ja, wir wollen jetzt gerne den Generator da hinstellen. Dort waren dann zwei Mitarbeiter vom Ziegeleipark, ältere Baujahrs, dann beschäftigt in aller Ruhe, diese Siegel, die auf Paletten waren, die schon weggefault waren, umzustapeln. Ja, da wir aber der Generator halt stellen müssten, haben wir dann mit einer konzentrierten Aktion in blutender Hitze diese Steine umgestapelt auf neue Paletten und sie erstmal irgendwo im Ziegeleipark abgestellt, dass wir diesen Generator überhaupt aufstellen konnten. Also der Brennenotfahrer der hat dann auch erstmal eine schöne anderthalbstündige Pause gemacht, weil er konnte halt die Generator nicht stellen.
Er hat das, glaube ich, auch aufgeschrieben.
So. Ja, ist ja auch korrekt.
Im Prinzip ist halt der komplette Feld, da wo das Vortragsfeld einstand, da an der Kreuzung, stand halt überall Ziegel rum auf eben diesen besagten Paletten, die nicht mehr transportfähig waren. Und die wurden halt alle weggeräumt. Ja. Ansonsten, das hatte ich vorhin bei den Minustagen noch vergessen. Am Anfang, wenn man aufs Gelände kam, hat man natürlich erstmal die Karte mit der Realität abgeglichen. Und dann war zum Beispiel so ein Bagger, der eigentlich ursprünglich noch auf der Fläche zu Vortragsfeld 1 stand, plötzlich mitten bei den Villages mit drin. Deswegen ja wurde dieser Querweg auch neben dem Münchner Village so ein bisschen nach oben geschoben. Okay, und das war auch ein Baum im Weg, den man in der Planung so einfach übersehen hatte. Deswegen wurden die Villages da auch noch ein bisschen umsortiert. Unter anderem wurde aber auch zum Beispiel das Workshop-Set 1, das Zelt
die Workshop,
Hexender 1, nochmal auf die andere Straßenseite verschoben, sodass wir eben noch einigermaßen Platz hatten und nicht von diesem Vortragszelt da eingeklemmt werden. Und das lief halt so, dass die ganzen Losburger-Zelte halt mit Flatterband, also immer so vier Stahlnägel, Flatterband drumherum, mal so grob schon voraufgestellt wurden, dass man halt weiß, wo es ist. Und da haben sie auch noch, hat André dann auch noch viel hin und her verschoben, sodass halt die ganzen Sichtachsen passen und so. Im Nachhinein hätte man wahrscheinlich auch die größeren Zelte, die so angemeldet waren, auch schon abstecken sollen und entsprechend kennzeichnen, sodass halt dann nicht wie so, dass, so die Stories wie das wandernde Zelt.
Ja, genau, das war auch so ein Husarenstück. Okay. Das war auch irgendwie in den Minustagen. Ein Village hatte sich dann am Wochenende.
Singularity, also die Stadt um Null Leute, die das Easter Hack auch mit ausgerichtet haben, das diesjährige.
Die haben ein Village gebaut, wo man, ja, das war, bestand irgendwie aus vier Zelten, davon ein sehr großes, das dann irgendwie mit 30, 40 Engeln dann mal umgezogen wurde, weil man es nicht mehr abbauen wollte. Das Küchenzelt war ein SG50, also das andere war halt, glaube ich, schon dreimal so groß.
Also, wie hoch war denn da der Giebel? 6-7 Meter?
Es war schon sehr groß. Also das war auch schon mit der Baugenehmigung schon grenzwertig. Ich weiß nicht, wie sie das Problem gelöst haben, aber es hieß eigentlich, ab 5 Meter braucht man eine Baugenehmigung bzw. ein Zeltbuch, wo halt drin steht, dass das Ding typgeprüft ist und gewartet worden ist. Und wie sie das gelöst haben, weiß ich gar nicht.
Also, ich vermute mal, das war halt fabrikneu. Das ist. Vielleicht ging es darauf jetzt, aber ja, also, egal.
Solange das Bauamt das dann am Schluss auch abnimmt, ist das auch alles in Ordnung. Aber sowas, im Notfall wäre das Zelt dann halt gesperrt gewesen. Also, aber es hat Gott sei Dank funktioniert.
Ja, ansonsten Villages, Aufbau, ja, es wurden halt diese ganzen Losburger-Zelte da gestellt. Dann kamen irgendwann die Villages auch. Die sind erstmal ein bisschen, das Village-Team ist erstmal rotiert. Sie waren am ersten Tag ja nur mit 3-4 Leuten. Haben die Leute wohl abgeholt und dann halt mit dem Fahrrad zu ihrem Platz gebracht. Tag drauf waren es dann irgendwie das Team etwas personal stärker, also haben sie spontan noch Leute gefunden, die da mitmachen und dann war das wohl auch ein bisschen entspannter.
Mhm. Und ja, so, da gab es halt auch manche, das Village-Team hat schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil manche Leute dann doch etwas uneinsichtig waren, aber im Schluss hat es funktioniert. Auch die Camper, die dann nicht kapieren wollten, dass man halt nur dezidierte Stellplätze hat und nicht im Village stehen kann, obwohl das auch im Vorfeld so angekündigt war. Aber am Schluss hat alles funktioniert. Die Leute haben auch hier wieder super Arbeit geleistet. Am Schluss hat man sich überall arrangiert. Wir haben dann noch eine weitere Fläche, noch Strom- und Datenklo organisiert, wo dann auch noch Zelte hinkamen. Und im Endeffekt muss man sagen, es hätte immer noch an vielen Orten einfach noch Zelte dazu gepasst.
Ja, aber eben nur, weil sie so drauf waren und
genau, weil
so dafür gesorgt haben, dass die Leute wirklich eng bauen und nicht irgendwie 30 cm Weg zwischen den Zelten lassen. So.
Das war auch ein Ziel, dass man wirklich die Leute wirklich dazu genötigt hat, Leute, stellt eure Zelte dann zusammen, vor allem lasst keine Gassen dazwischen, wo die Leute über die Stirn fallen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also,
ja. Also es gibt klar immer Verbesserungsdinge, also es gab halt ein paar Villages, die dann so mehr Sackgasse waren. Und eigentlich hättest du halt noch so jenseits der großen Wege so Fußwege durch die Villages gehabt haben wollen, um halt auch mal das Innere der Villages zu sehen und so. Und das hatte man in der Vorplanung wohl, ja, also man gibt dann auch Verbesserungspotenzial. Schauen wir mal, wie wir das nächste Mal hinbekommen, dass man dann vielleicht auch noch so kleinere Wege auch nochmal frei sieht oder besser plant. Da war halt auch so ein bisschen das Ding, dass das Villages-Team auch nicht so genau wusste, was André, der die ganze Licht- und Aufbauplanung gemacht hatte und halt auch noch vor Ort und die ganze Zeit dabei dran war, dass das alles was gleich sieht, auch erst etwas, ja, die hätten früher miteinander besser kommunizieren müssen, nach welchen Regeln André das macht, weil das skaliert halt einfach nicht mehr, wenn das eine einzige Person machen muss. Das muss halt einfach mit mehreren Leuten dann, die Regeln kennen und dann auch schon da extra drauf hinweisen. Fun Fact am Rande, André, es war so ein Running Gag immer auf dem Funk. André weigert sich halt ein Funkgerät dabei, oder weigerte sich ein Funkgerät dabei zu haben. Ja. Das, ein beliebter Spruch war deswegen auf dem Funk, sieht jemand André? Ja. Und nach dieser Aktion mit diesem wandernden Zelt hat André dann auch ein Funkgerät gehabt, dass es eben nicht mehr vorkommt.
Ja, das erinnert mich so an die oben, wo der Strommensch auch nur einen Funk hatte und kein Deck.
Ja, wobei Fengel auch an den ersten Tagen auch, also der hatte mir zu spät entdeckt. Das ist, das hätte durchaus besser sein.
Ja, das lag aber an ihm. Also er hatte wohl eins, es war auch die Nummer reserviert oder ich glaube, das lag sogar bereit für ihn. Und
nee, er wollte halt einen zweiten haben, dass das nicht alles an ihm hängen bleibt. Und wenn es halt über Funk kam, da war halt das komplette Team dann informiert und nicht nur er, was ich auch nachvollziehen kann. Also weswegen die da alle angefuckt haben, so, hey, ich brauche mal einen Mehrfachstecker, während du noch dabei bist, das komplette Stromnetz zu bauen. Also kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, ja, ich meine, da war ja dann, ja, irgendwann war das Zeug halt leer, es wurde dann noch nachbeschafft, am Schluss gab es wieder Stromkabel. Ja, leider verstehen manche Leute halt nicht so, bringt euer eigenes Kabel bis zum Stromverteiler
mit. Ja, selbst die Stände, also die Essensstände,
ja,
haben sich teilweise nicht an ihre Verträge gehalten, wo halt wohl drin stand, dass die ihr eigenes Strommaterial mitbringen müssen und haben dann uns nach Mehrfachstecker und Verlängerungskabel und so weiter gefragt.
Also die Essensstände sind ein eigenes Klientel. Ich hatte auch eine Halbstunden-Diskussion mit dem Krebsstand und er hatte sogar noch einen 2-3-PR-Anschluss frei und ich weiß nicht, wie er es dann gelöst hat und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr. Er hat gesagt, ja, wenn du da was anschließen willst, dann musst du dir halt auch mal einen eigenen Verteiler kaufen oder sowas. Ich verstehe nicht, warum Essensstände so unvorbereitet sind, aber das scheint wohl normal zu sein. Ach, ich habe da noch einen Kühlanhänger und hier habe ich noch eine Gewerbespülmaschine und hier ist noch eine Kreppplatte und diese große Kaffeemaschine möchte ich gerne auch noch anschließen. Ich glaube, ich habe dann Fengel gesagt, warum hast du die Stromanschlüsse für die für Food Village da, also für dieses Marktplatz nicht verdoppelt?
Zentralplatz hieß er jetzt am Ende. Hä? Zentralplatz hieß er jetzt am Ende, nicht mehr Marktplatz.
Zentralplatz, und dann sagt er, hat es schon verdoppelt.
Halten Sie sich links in 3 Kilometern.
Ja, irgendwo muss man jetzt abbiegen hier auf der Autobahn, sehr lustig. Dann wissen wir halt, okay, für den nächsten, für nächste Camp halt alles, was so Essensvorbestellungen sind, vierfache Anzahl vorhalten von dem, was sie bestellen, dann kommt man hin.
Ja, ansonsten ein anderes Thema war das Sanitär noch. Die hatten ja im Vorfeld nicht so ganz, die Planungen waren eigentlich hauptsächlich im Kopf vom Chef, soweit ich das verstanden habe. Ja. Was auch zu teilweise sehr, also es gab an dieser Hauptkreuzung vor Vortragszelt 1, wo es einmal eben zum Hügel, Richtung Hügel ging und einmal die Querstraße rüber, gab es einen Hochbau, auf dem nur ein Netzwerkkabel hing und drunter, genau an derselben Stelle, ging dann eben Abwasser durch, weil halt nicht bekannt war, dass da eine Abwasserleitung kommt und deswegen hatten sie dann halt mit Hochbau geplant für die Netzwerkleitung, aber ja, hätte man das im Vorhinein gewusst, hätte man sich das auch sparen können, aber ja, passiert halt.
Ja, es hat sich im Nachhinein auch herausgestellt, dass man wunderbar unter den Schienen durchbuddeln kann. Also wir haben da selbst 115 Ampere-Stecker unter drunter durchgesteckt. Und dann hätte man sich an vielen Stellen, also die Gleisüberbauten, hätte man sich, glaube ich, komplett sparen können.
Nee, nicht komplett. Also hat es ein paar Stellen wirklich so, also so komplett.
In einem Kilometer halten Sie sich links.
Du hättest an ein paar Stellen... war das alles Beton. Also wirklich, Gleis war direkt im Beton. Du bist nicht reingekommen. Die haben es ausprobiert, das Netzwerkteam. Da war der Hochbau schon notwendig.
Ja, das war aber Ausnahmen. Ja, gut.
Also wenn du dich an die eine Stelle erinnerst, wo man dann über 2 Gleise drüber und dann und das andere Gleis drunter, das war genau so eine Stelle, wo da bist du an den ersten 2 Gleisen halt einfach nicht durchgekommen. Ja. So, wir wechseln jetzt gerade bei einem Autobahn.
Na, wir fahren weiter auf der A9. Hier ist eine komisch
halten Sie sich links.
Oh, und jetzt sind wir auf der Spur Richtung München.
Die Kilometeranzeige sagt erbärmlich immer noch 341 Kilometer. Ist aber wohl nach Augsburg programmiert. Wir werden da als einen kleinen Umweg über München fahren. Das ist ein Umwegschild. Aber im Detail am Rande, weil wir keinen Bock haben, heute noch Wohnwagen zu schieben.
Sanitär. Ja, es gab jetzt plötzlich auch ganz, ganz viel mehr Duschcontainer. Naja, nicht ganz viel mehr, aber es gab ein paar Duschcontainer und Toiletten mehr als ursprünglich geplant. Bei den Duschen war halt auch so eine Sache. Also, Leute haben sich beschwert, dass die teilweise ein bisschen kalt waren. Und interessanterweise haben sie dann doch irgendwie nicht so viel Strom verbraucht, wie eigentlich angekündigt. Die aktuelle Vermutung ist, dass die Durchlauferhitzer, die eigentlich da auch drin sind, zusätzlich zu dem Boiler, halt irgendwie nicht funktioniert haben oder nicht richtig eingestellt waren oder was, irgendwie sowas. Aber es würde zumindest erklären, warum jetzt so wenig Strom verbraucht wurde. Also
ja, sag mal, das heißt zu wenig. Also zum Stromverbrauch, also Bogdaniel hat sich ja indiziert, ich glaube vom Obcamp oder davor von dem Camp, vor dem Camp hat das auch schon gemacht, hat 9 Stromzähler mitgebracht. Einer war, glaube ich, von HPT, dem Stromlieferanten, also dem.
Also er macht das ja teilweise auch so als Dienstleistung. Er ist so alt.
Genau, er vermietet diese Kästen, das heißt, wir haben alle Stromanschlüsse auf dem Camp gemonitort. Das heißt, wir wussten detailliert über den Stromverbrauch Bescheid. Und der Verbrauch vom letzten Camp war halt 3,5 Kilowattstunden Peak, 300 kW Peak. Und bei 3.500 Besuchern und jetzt war der Peak bei 500 kW, was schon relativ gut skaliert. Also zur Anzahl der Leute, ein bisschen mehr Technik, passt das eigentlich. Fengel hat im Vorfeld allein 400 kW für die Duschcontainer bekommen. Hier hat man halt auch zu spät bestellt. Hier wäre natürlich eine mit Ölheizung viel besser gewesen, weil der viel besser performt und viel mehr warmes Wasser herstellen kann. Und diese Durchlauferhitze haben wohl nicht funktioniert. Also das Wasser war dann irgendwann kalt, wenn die Boiler leer waren.
Ja, also für ein bisschen Hintergrundwissen zum Thema Warmwasseraufbereitung. Es gibt halt diese Boiler, da ist im Prinzip ein großer Wassertank und mit einem, ja, einer Heizung oder einem Heizstab, der halt einfach das Wasser dann aufkocht. Also das hat dann meistens so 40, 50 Grad und dann hat man halt so ein Mischerelement an der Dusche oder am Waschbecken, wo man halt dann zwischen das kalte und das warme Wasser entsprechend mischen kann, sodass die Temperatur, die man dann haben möchte, rauskommt. Problem ist aber halt, das dauert halt, du kannst problemlos das komplette warme Wasser da aus dem Boiler raustun und der kommt nicht nach, das wieder aufzuheizen. Und ein anderes Konzept zur Warmwassererzeugung ist eben der Durchlauferhitzer. Das sind im Prinzip blanke Drähte im Wasser mit Starkstrom, wenn ich das richtig weiß. Oder?
Kennst ja, sie sind schon ummantelt, aber im Prinzip ist das ein sehr starkes Heizelement, was vom Wasser umspült wird und das Wasser halt im Durchfluss erhitzt sozusagen. Aber das sind aber auch nur, ich glaube, 21 kW gewesen oder sowas, was die hatten. Und die reichen halt bei weitem nicht aus, um wirklich da on the fly warmes Wasser herzustellen. Also die verbessern die Situation nochmal ein bisschen. Aber um wirklich jetzt da permanent per Strom durchgehend warmes Wasser für, ich glaube, 7 Duschen pro Container zu haben, hätte man halt noch mehr Strom gebraucht. Ja, die Leute haben sich dann irgendwie arrangiert, sind dann mehr über den Tag verteilt duschen gegangen und im Endeffekt hat es auch funktioniert. Es war eine leicht unangenehme Begleiterscheinung, aber mein Gott, ich habe das auch mal festgestellt, ich habe auch schon mal kalt geduscht.
Was mich halt so ein bisschen genervt hat, also die Sanitärleute waren nicht so ganz chaoskompatibel, fand ich. Also irgendwann haben sie mal einen Duschcontainer für einen ganzen Tag gesperrt, weil eine Abdeckung für eine Leuchtstofflampe fehlte, mit der Begründung, da könnte sich jemand einen Stromschlag holen, weil er vorher die Sicherung, die man da schon rausgetan hatten, dann wieder reintut und dann an die Lampe oben hinlangt. Also, na okay, wenn Sanitärleute von Strom reden, kommt halt sowas dabei raus. Aber es wollte halt niemand haftbar sein und deswegen hat man den halt für einen Tag stillgelegt, bis dann der Mensch von dem Hersteller, der, ich glaube, einer war die ganze Zeit da, der sich um solche Reparaturen dann eben auch gekümmert hat.
Neues Plexiglas da drauf, es hat wirklich nur die Abdeckung gefehlt, man hätte die Lampe auch schnell abklemmen können. Es ist ein Federstromschutzschalter dort vor Ort gewesen, also, und die Lampe war an der Decke, also und die Wahrscheinlichkeit...
Die Tage davor war die Abdeckung auch nicht drauf und es hat nichts passiert.
Und das war auch noch hinten im Crew-Bereich, diese Dusche, also schon nicht so vom normalen Publikum benutzt.
Für mich nicht nachvollziehbar, aber sie wollten halt auf keinen Fall irgendwie haftbar sein und waren sich halt unsicher und dann kommt halt sowas dabei raus. Ja, naja.
Das ist halt der heutige Ich kann dich verklagen Wahn, der leider weltweit in der Sieh eine Beschreibung und siehe den Disclaimer, den du vorhin hast, das erste Drittel einer Beschreibung, die in 37 Sprachen erzählt, was du nicht tun darfst.
Zum Beispiel Hunde nicht in Mikrowellen trocknen.
Dieses Gerät ist nicht zum Trocknen von Haustieren geeignet oder Vorsicht, dieser Becher kann ein heißes Getränk enthalten.
Gut, haben wir sonst noch eine Infrastruktur?
Ja, Stromzähler haben wir schon gemacht. Also,
ach genau, das sind also wer mit Daniel da schon mal näher zu tun hat, der hat das auch bei der SMP schon immer gemacht. Das sind so...
man nennt es so kleine Netzanalysatoren, sind das im Prinzip. Das sind kleine Einbaugeräte eigentlich, die an Stromwandler und an die Spannung angeschlossen werden und dann sehr viele Parameter, also nicht nur...
Hatte der dann so... der hatte doch so Spulen, die er um das Kabel rumwickeln kann, ohne dass man es abklemmen muss.
Genau,
oder?
Das sind genannte Gorowski-Spulen.
Ah, genau, das war
da. Das sind halt keine Stromwandler, sondern Spannungswandler. Da hat er auch zwei Messgeräte umbauen lassen, also extra so bestellt, dass sie mit diesen Spulen laufen. Eins habe ich dann noch repariert, weil das dort der Mist angezeigt hat. Das hatte wohl irgendein Azubi zusammengelötet. Nachdem ich da irgendwie einen Berg Lötzinnperlen und Flussmittelrechte rausgewaschen hatte, ging es dann auch.
Waren alle diese Messgeräte?
Nein, es waren nur zwei, die umgebaut waren. Teilweise haben wir auch Strom abgeben müssen und diese Spulen draufstecken müssen.
Ja.
Und teilweise haben wir auch Klappwandler, die wir auch aber umklappen konnten.
Okay.
Da also war auch einmal so,
dann,
genau, haben wir auch mal kurz den Himmel ausgeschaltet und dann kam wir vom, ja, irgendwie war Stromausfall und uns der Rechner abgestürzt. Okay, das war dann etwas, es war nur irgendwie ein Klientrechner, dass die Leute sich im Engelsystem anmelden können, also so dramatisch kann es dann nicht gewesen sein. Die restlichen hatten Laptops und die 5 Minuten. Der Strom ist dann auch öfters ausgefallen während der Veranstaltung.
Ja, ganz toll fand ich ja, als dieses professorische Strom im Engel da war und halt über die Projektleitung kam, die einen Feststromanschluss hatten. Dann war halt vorne an diesem Eingangstischbereich so ein Mehrfachstecker und da hat sich irgendjemand einen langen Mehrfachstecker dran gesteckt und den in die Sofaecke hingezogen und da hat sich dann wieder jemand was eingesteckt, eine Mehrfachstecke.
Also diese Vergabelung habe ich auch gemacht, die war halt echt nur gedacht, ja, da hängt halt der Drucker und ein paar Laptops dran, wo halt am Engelsystem, da war auch alles schön festgemacht, dass man da, und dann war halt, irgendwie haben sie festgestellt, oh, da ist Strom. Die Kühlschränke waren übrigens auch noch dort eingesteckt, da hat man noch ein Kabel eingesteckt. Ja, und irgendwann hat er die Sicherung gemeint und jetzt ist Ruhe und
war halt doof, weil dann die Projektleitung auch keinen Strom mehr hatte, nur weil da ein paar Engel ihre Laptops laden mussten und das Kabel ging wohl raus bis, da waren noch so Waggons, direkt neben dem Himmelzelt und da hatten Leute auch noch so eine Laptop-Station, eine Ladestation eingerichtet. Also ich habe mich halt gewundert, als ich was drucken wollte und der Strom war nicht da und der zweite Drucker nicht funktioniert hat.
Ich hatte es ja extra auf die Rückseite der Tisch gemacht, dass die Kabel halt nicht so rumhängen, aber es verleitet wohl Leute dann doch dazu, da ihre Sachen einzustecken, also Kongress werde ich das wieder anders legen. Definitiv da nicht so einfach drankommt, obwohl da ist im Gebäude auch Steckdosen gibt, wo man sich
ja, und vor allem eigentlich war zu dem Zeitpunkt halt eigentlich auch der Aggregatstrom da und einfach lieber vorher mal fragen, ob wo man sich sinnvollerweise einsteckt, anstatt sich einfach einzustecken.
Ja, gut. Sonst gab es so ein bisschen FI-Schalter-Bingo, wie jedes Jahr, war auch ganz lustig. Aber es hielt sich echt in Grenzen auch. Ja, da kommen wir zum großen Stromausfall.
Nee, es war ja kein Ausfall.
Ja, es war eine geplante Stromabschaltung.
Also auch
nennen,
fangen wir mal anders an. 4500 Teilnehmer, das heißt, man braucht ein Sicherheitskonzept, in dem halt genau drin steht, wann, was, in welchem Fehlerfall, bei welcher Wind- und Blitzwarnung und sonst irgendwas zu passieren hat. Und irgendwann am Abend war es halt mal so weit, dass ein Gewitter aufzog.
Ja, dann hat sich halt ein Gewitter angekündigt. Ich bin andere Stürme gewöhnt, allein schon von Herrn Bredio am Bodensee. Glaubt man gar nicht, was da für Stürme kommen. Das war für mich eine bessere Mütze von Wind. Es hat ein bisschen gewittert, soll wohl auch ein bisschen 400 Meter Entfernung eingeschlagen sein.
Ja, bei unserem Container meinte JJ, dass der Blitz einen Kilometer weit entfernt laut seiner Blitzwarnortungswebseite ist. Also war wohl in der Nähe, ja. Aber es war halt in diesem Sicherheitskonzept drin gestanden, wenn die entsprechende Warnstufe da ist, dann räumt man die Zelte und die Leute gehen halt in ihre Autos, beziehungsweise Leute, die keine Autos dabei haben, gehen halt in die Gebäude. Und das hat, ja, wurde ja im Prinzip auch gemacht.
Obwohl das Problem war, wirklich die Leute zu erreichen. Ich habe es auch nämlich Hörensagen bekommen. Ich habe zwar gehört, ich war gerade im POC, wieder ein Auto mit Lautsprecher, also der Rettungswagen, vorbeigefahren ist, habe auch nicht verstanden, was er gesagt hat. Naja, machen Sie die Straße frei, was man normalerweise denkt. Weil drin halt Musik an war, nicht mal laut. Und es haben halt nicht wirklich alle Leute mitbekommen, dass man jetzt den Platz verlassen muss. Man hat dann auch den Sicherheitsmenschen, die hatten zwar Schlüssel, haben dann aus irgendwelchen Gründen auch die noch verschlossenen Gebäude vom Zingleitpark nicht aufbekommen, weil die alte Werkstatt und sowas, weil sie den Schlüssel irgendwie nicht gefunden haben. Und dann haben Leute dann in der Projektleitung, in der Lagerhalle und in den Fahrzeugen halt ausgeharrt. Es war wohl eher das Problem in den Hinterbereichen, Family Village, da war halt keine festen Gebäude vorhanden. Also wie das da funktioniert hat, kann ich nicht sagen.
Ja. Also im Endeffekt ging es halt vor allem darum, die Leute irgendwie aus der Pfütze da rauszubekommen, sodass, wenn ein Blitz einschlägt, halt nicht so viel, also nicht alle davon betroffen sind, die da in der Nähe sind. Und die ganzen Zelte und so weiter, da möchte man halt auch nicht drin sein, wenn da gerade ein Blitz einschlägt. Und vor allem, sie sind halt relativ hoch.
Ja, und dann in diesem Zuge hat man halt gesagt, wir schalten den Strom aus.
Weißt du eigentlich warum?
Ja, es können ja Brände entstehen. Also ich fand die...
Also die beste Begründung, die ich bisher gehört habe, war, du möchtest halt, wenn irgendwo ein Blitz einschlägt, dann möchtest du den dafür vorgesehen, also du möchtest nicht, dass der durch das Stromnetz sich halt dann im kompletten Ding ausbreitet.
Das tut er aber auch über das Netzwerk. Also es war ein Tonner-Netzwerk.
Über das Kabel.
Ethernet, sind Tonner-Netzwerkkabel gesteckt. Fakt ist, wenn da irgendwo
ja, aber, einschlägt... Ja, aber die Datencenter sind ja untereinander mit Gasfaser
ja, verbunden. Ja, aber innerhalb eines Quadranten. Also wir hatten ja Inselnetze, dort ist auf jeden Fall alles defekt. Also wenn dort ein Blitz wirklich egal wo einschlägt, wird er sich über Ethernet und weil dann ja die Ethernet-Kabel wieder in Geräten stecken, die wir ja doch noch am Stromnetz hängen, wird sich das doch trotzdem verteilen und es sind einfach alle Geräte kaputt. Also wenn wir einen Direkteinschlag gehabt hätten in einem Quadranten, wäre dort sämtliche Elektronik kaputt.
Und mit gewesen. Quadrant meinst du jetzt also so eine Fläche, die von einem Generator
genau. abgedeckt wird? Genau. Also das kann sogar noch überschlagen. Also je nachdem, wo der Blitz einschlägt, können sich selbst noch Spannungen im Nachbarfeld aufbauen, wenn das am Rand irgendwo ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich habe schon Häuser gesehen, Blitzeinschlag hat. Es ist einfach alles kaputt. Ja. Und es ist auch egal, ob der Generator läuft oder nicht.
Und was sie aber dann wohl auch gemacht haben, also nur den Generator ausschalten, würde ja das Netz nicht kleiner machen, sondern sie haben dann wohl auch ein paar, also das, einfach die, das Risiko wollten sie minimieren, indem sie halt die Stecker rausgezogen haben.
Sie haben halt das
um halt das so einen Quadranten noch weiter zu unterteilen.
Die haben halt das Ethernet komplett vergessen und ich fand das halt keine gute Idee. Ich hätte mich geweigert, während des Gewitters irgendwelche Kabel hantieren. Wenn es heißt Strom aus, dafür gibt es einen Knopf am Generator, wo man draufdrücken kann und dann hätte ich einfach draufgedrückt und dann okay, ist halt aus.
Ja.
Also ich ziehe während des Gewitters nicht nasse Stromstecker auseinander.
Also musst du sagen, wir als das Video- und Netzwerkteam wurde entsprechend vorher informiert. Irgendwie wir hatten noch zumindest als Videoteam genügend Zeit, unser Server runterzufahren, weil man möchte halt lieber irgendwie nicht, dass da Festplatten kaputt gehen und so. Das ist nerviger, als das Zeug wieder hochzufahren. Ja. Also wir hatten ein paar so Spaßinstallationen, wie zum Beispiel die Ansteuerung von den Displays, die wenn irgendwas zu tun ist, halt irgendwie was anzeigen, die halt leider nicht reboot-safe waren. Aber das ist halt eine Spielerei. Ja, ja, noch ein, zwei andere Dinge, aber das konnte man da einfach auch wieder beheben. Ja, dann Tag drauf, das war dann Tag 5.
Tag 4 war das. Das war Tag 5, genau. Das war wirklich an dem...
Ja, Tag 4, genau.
Am Tag 4 abends.
Es sind auch schon, dadurch, dass es ein Sonntag war, ein paar Leute einige Leute halt dann heimgefahren, weil sie am Montag wieder arbeiten mussten. Ja, für die Zukunft wäre es wahrscheinlich sinnvoll, einfach die Veranstaltung nur bis Freitag gehen zu lassen. Dann bleiben die Leute vielleicht auch noch da.
Ja, die Village-Leute sind ja am Wochenende vorgekommen zum Aufbauen. Interessant wäre es wirklich, das Camp genau vom Montag bis Freitag gehen zu lassen. Und dass man wirklich. Das Schlimme ist ja, die Leute hauen dann halt auch alle ab. Es wäre halt schön, zum Abbau halt noch ein paar Leute da zu haben und sagen, ja, ihr könnt hier noch 2 Tage campen. Mit ein paar Einschränkungen, wenn irgendwo was abgebaut werden müsste, halt davon Abstand halten. Dann hätten wir einfach beim Abbau auch noch Leute da und die Leute hätten nicht so die Flucht sich während schon montags oder schon sonntags abzureisen, weil neue Woche und kein Urlaub. So hätte ich immer noch ein Wochenende dazwischen. Auch das Heimfahren wäre einfach entspannter, wenn ich sage, okay, ich fahre halt am Samstag nach Hause in aller Ruhe oder Sonntag erst und ich habe nicht den Stress dann noch am. Ich packe alles in mein Auto am fünften Tag. Der fünfte Tag war eigentlich ziemlich kaputt, was sehr schade war.
Ja, ne, es war halt so ein bisschen blöd mit dieser Abschlussveranstaltung. Wir haben es vorhin gesehen, Trucker und Oldtimer Ausstellung, Treffen. Irgendwie sowas, die halt alles, was rechts von dem Hügel, also östlich von dem Hügel ist, gebraucht hat, und deswegen mussten halt die ganzen Losberger Zelte auch schon weg und das dauert halt ein bisschen. Eigentlich wäre es wohl nur notwendig gewesen, in einem 4 Meter Rand sozusagen und die Losberger Zelte, seine Zelte abzubauen. Aber vielleicht hat man da ein bisschen viel Panik oder Druck gemacht. Es war halt einfach schon relativ schnell dann abgebaut. Aber diesen fünften Tag hätte man eigentlich schon aus meiner Sicht auch nochmal viel lieber als Veranstaltungstag gehabt und nicht, dass die Leute da schon so früh gehen. Also irgendwie, Florolf musste ja zum Beispiel wurde am Tag 5 in der Früh um 10 angerufen mit, ach übrigens, wir fahren jetzt demnächst.
Ja.
Das war nervig. Ja. Aber wir hatten ja vorhin schon den Verbesserungsvorschlag gemacht, wie man es lösen kann.
Genau, also das. Ja, ansonsten, was hatten wir noch auf dem Programm? Ja, Himmelküche war auch wieder Mecklenburger. Das hat wohl auch einigermaßen gut funktioniert, außer dass sie irgendwelche komischen Stromadapter hatten am Anfang, aber wie üblich. Ich kenne den Zeug schon vom Kongress, wo ich den irgendwelche Sachen mal angeschlossen habe, die auch recht abenteuerlich war, was er in der Kiste hatte. Aber ansonsten, ja, wir hatten. In der Crew Area gab es, also diesmal war das sehr schön gemacht. Als wir kamen, war schon alles aufgebaut. Es gab Dusch- und Toilettencontainer. Es gab eine Essensversorgung mit Frühstück und Abendessen, was sehr gut war.
Wirklich. Ja, das kann man vielleicht nochmal erklären. Also, die Art-Event-Leute sind natürlich da schon entsprechend früher da. Und also man kann so einen 4.500-Leute-Veranstaltung halt nicht einfach so von 0 auf 100 fahren. Sondern du brauchst halt erstmal ein kleineres Team, was halt mal die Infrastruktur schafft. So die Duschen aufstellt und so weiter. Und dazu wird halt am Anfang immer so ein kleines, am Ende hat man es Pyon Village genannt. Teilweise wurde es aber auch Kuh oder Backstage oder Orga Village genannt. Und da gibt es natürlich dann für die Zeit, wo die Mecklenburger nicht da waren, beziehungsweise in dem Fall jetzt bis zum Veranstaltungsding, Essen, klar, wenn da Leute da sind, müssten die sich auch irgendwie verpflegen. Und da haben wir, dadurch, dass wir so früh da waren, eben bis die Mecklenburger da waren, auch da gegessen. Die Mecklenburger konnten nicht früher kommen, weil sie vorher noch auf einem anderen Festival eingebunden waren, soweit ich das mitbekommen habe. Es gab dann zwar auch noch eine Kochcrew im Himmel, die dann für diese Lücke auch nochmal für Engel, die jetzt nicht dahin gezeltet haben, also die dann die 2 Tage nach uns kamen, Essen gemacht haben. Aber du warst von dem Essen so beeindruckt, dass du dich da die ganze Zeit eingebucht hast, oder?
Ja, laut Aussage von C-Punkt war es halt so während der Veranstaltung nicht. Das habe ich auch eingehalten. Also
da war die Küche auch nicht so.
Die Küche war schon besetzt für die Produktion, aber ich habe halt in der Zeit. Dann auch mal gelüstigerweise mir einfach einen fetten Cheeseburger da gegönnt. Und hab halt dann auch mal abends im Himmel gesehen. Ach ja, da war noch so ein Sondereinsatz. Ich gehe noch abends kurz zum Himmel, eigentlich nur um neuen Akku fürs Funkgerät zu holen. Dann sind noch da und da kommt jemand, ein Engel hin. Ja, wir brauchen jemanden, der sich mit Strom und Hydraulik auskennt. Ein Behindertenlift in einem Fahrzeug ist ausgefallen. Dann sind wir halt da hingegangen. Ja, gucken uns beide an, sag, ja, also da brauche ich jetzt keinen Engel hinterschicken. Der hat Plan das oder so nicht. Schauen wir mal. Dann haben wir noch den Bogdan angerufen, irgendwie, ich brauche mal ein Messgerät. Dann kam der auch, am Schluss hat er noch seinen Werkzeugkoffer geholt. Dann haben wir das zerlegt, geguckt. Und dann fing es auch an zu regnen. Das zur Folge war, dass wir dann den Rollstuhl von der Frau, die hat sich ins Auto gesetzt, der Rollstuhl hat hinter der offenen Klappe gesessen. Ich habe auf dem Beifahrer sitzen, die haben 2 im Kofferraum. Also das war so ein VW Caddy. Also da gab es ja keine Rückbänke wegen Lüft. Und dann, die haben dann noch weiter debuggt während des Regens. Und wir dachten, es ist eine verpolte Ansteuerung, weil so eine Rutschkupplung von dem Motor durchgeschnarcht hat. Und am Schluss war der Motor einfach nur durch den falsch eingestellten Endschalter zu fest in den Anschlag gefahren. Den haben wir ausgebaut, dann wieder gängig gemacht und wieder eingebaut. Und die Frau war super glücklich. dass sie jetzt wieder wegfahren konnte. Also wo kriegt jemand einen solchen Support und von Leuten, die dafür auch noch nicht, die sich dann noch weigern, irgendwas anzunehmen und sagen, nee, das ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall hat zwar 3,5 Stunden gedauert, aber trotzdem, sowas macht dann auch wieder Spaß und gibt ein tolles Gefühl, sagen, ja, da konntest du der Frau jetzt helfen, die jetzt hier so weit vom Acker total aufgeschmissen ist.
Ja. Gut, dann sind wir eigentlich jetzt am Abbau. Ja, wir veranstaltungstechnikmäßig mussten wir diesmal unser Zeug Video, nur unsere eigene Hardware abbauen und einpacken. Im Zelt war diesmal auch Helfer da, die ganzen Leinwände, Beleuchtung und so weiter runtergenommen haben. Wir waren, glaube ich, um 3 Uhr in der Früh, von Tag 6 war es dann, waren die alle fertig. Weil dann sollten eigentlich die Zeltbauer kommen und die großen Vortragszelte abbauen. Kam dann wohl auch wieder mit Verspätung. Also heute am Tag, ja, was ist denn das? 7? Ja, müsste 7 sein. Waren dann beide Zelte unten und ja, schauen wir mal. Ich vermute, dass die das schon noch schaffen, das bis zum 20. alles komplett leer zu haben, sodass diese andere Veranstaltung dann aufbauen kann.
Ja, also muss wirklich sagen, ich hatte ja leider dann am Tag 5 noch irgendeine ewige Rüsseltest, die ist immer noch mit Rumärger weggehauen, die ich dann auch erstmal den gestrigen Tag im Bett verbracht habe. Ja, das habe ich vom Abbau nicht mitgekriegt, aber schon erstaunlich, wie viel weg ist. Also der Strom ist eigentlich, ich glaube, zu 90% abgebaut und stand alles auf dem Haufen. Die ganzen Losberger Zelte sind eigentlich komplett weg. Die großen Zelte, bei dem Superzeltbauer wird das noch ein bisschen dauern. Ein Stand sogar noch komplett. Aber.
Ja, nee, das Gesteck, also die Plane war schon runter von Vortragszelt 1.
Ja, aber hinten stand auch noch
eins. Ach stimmt, das Vortragszelt 2 stand noch, als wir losgefahren sind. Ja,
genau, also da stand noch ein.
Ja, aber ich vermute, dass das heute auch nochmal runter tut.
Ja, also die anderen haben schon den neuen Strom für diese Veranstaltung war schon aufgebaut und es sah wirklich so aus. Also klar, die Sanitärleute waren noch zugange, die Rohreleitung zu ziehen und die Container waren noch nicht alle weg, aber es machte eigentlich alles einen sehr vernünftigen Eindruck und dass der Zeitplan noch eingehalten wird. Also muss wirklich sagen, top.
Ja, der hat es eigentlich, soweit wir es mitbekommen haben, relativ gut funktioniert, der Abbau. Ja, und ja, ich fand gestern, konnten wir uns noch relativ gut unterhalten. War halt auch mal so eine. Du konntest dann wirklich nochmal die wirklich melken, wie denn das gerade alles auf dem Platz ist. Und war eigentlich auch ganz nett. Also, ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal beim Abbau dann auch den Tag dann auch dranhängen. Muss das Zelt halt so stehen, dass es nicht im Weg steht, klar, aber ja.
Konnte mich eigentlich nicht klagen.
Ja, sonst noch was?
Ja, schauen wir das nächste. Die Holländer wollten ja auch wieder ein Camp machen.
Genau, da gab es, glaube ich, sogar bei Miliways ein Treffen, so ein erstes Vorbereitungstreffen fürs Camp. Weiß man da schon genauer was?
Ja, ich weiß, die haben jetzt wohl auch bei uns, beim Engel, beim Julius nachgefragt, sowas. Die wollen halt sich dann schon noch ein bisschen mehr. Im Vorbild hieß es so, die wollen auch Holländer sollten sich den Himmel mal angucken, was wieder nicht funktioniert hat. Also es kam keine, die wollten mir eigentlich irgendwie diese Himmelorga mal mit einpflichten. Aber es ist wohl der Konsens, dass der das letzte Mal organisiert hat, es nicht macht und dass sie dann doch mal wieder ein bisschen mehr an uns orientieren. Also ich muss wirklich sagen, das war ein gelungenes Camp, trotz aller Kleinigkeiten, die da passiert sind und dass man da vielleicht auch mal laut wurde oder so. Am Schluss hat man sich ganz normal unterhalten und es ist eine wirklich tolle Veranstaltung mit vielen engagierten Helfern gewesen und ja, es hat funktioniert und ich denke mal auch, die Haar davor war ja auch gut, das war jetzt ein Ausrutscher und ich denke mal, wenn die Holländer das übernächstes Jahr wieder hinbekommen, dann ist das auch wieder eine tolle Veranstaltung und dann redet keiner mehr über die OM.
Ja, wird man mal schauen, aber man weiß noch nicht wo oder wie und da hast du jetzt noch nichts gehört, oder?
Nein, also ich habe jetzt noch keine Informationen. Sie hatten ja mal ein Treffen, das war günstigerweise dann, ich glaube, entweder am Field Day.
Stimmt, am Field Day hatten sie auch.
Also Field Day war der Tag, wo man sich erst mal mit 70 Leuten dieses Gelände mal genauer angeguckt hat. Da sind wir da echt mit 2 Reisebussen im März hingefahren, was auch sehr hilfreich war, dass man mal vor Augen hatte, was ist da. Da hatten sie wohl ein erstes Treffen gemacht. Ja, es ist noch Zeit hin, also ich denke mal, man wird sich da noch öfters mal treffen.
Ja, ansonsten nächstes Jahr ist wieder die SMP.
Genau, die Intergalaktische Club-Marte-Party.
Bei meinem Steinach ist so ein Camp in Klein sozusagen auf dem Sportplatz vom dortigen Sportverein.
Genau, der nicht mehr genutzte Fußballplatz sozusagen, also das sind ein paar Tennisplätze, glaube ich. Und das ist halt irgendwie mit 200, 300 Leuten echt überschaubar, kleines Camp. Und vor allem Vorteil in München halt locker in anderthalb, zwei Stunden zu erreichen.
Ja, ansonsten gibt es auch, habe ich festgestellt, ein paar andere kleinere Camps. Also zum Beispiel, viele hatten jetzt EMF-Camp-Bekleidung irgendwie auf dem Camp mit dabei. Das heißt, das ist irgendwie in England wohl auch so die Electromagnetic Field heißt das ausgeschrieben. Eigentlich würde ich mir das fast mal anschauen. Ich kann das eigentlich nur weiterempfehlen, sich auch mehr zu veranstalten zu gehen, wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist. Dann spätestens bis zum Kongress und ja. Ciao.